Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Die Hörbar Rust immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Und jetzt geht's los.
Hörbar Rust. Heute mit
Catherine von Fürstenberg-Dussmann, 61, Geschäftsfrau und Chefin von fast 57.000 Mitarbeitern in 23 Ländern. Catherine kommt im US-Bundesstaat Missouri zur Welt. Sie studiert englische Literatur und lässt sich am Drama Studio in London ausbilden, um in L.A. als Schauspielerin zu arbeiten. 1982 heiratet sie den deutschen Großunternehmer Peter Dussmann, bekommt eine Tochter und führt ein zufriedenes Leben an der Seite eines erfolgreichen Mannes. Als ihr Gatte 2008 einen schweren Schlaganfall erleidet, nimmt sie seinen Platz ein und führt seitdem einen Konzern mit mehr als 1,5 Milliarden Euro Jahresumsatz. Die ungewöhnliche Geschichte einer sicherlich ungewöhnlichen Frau. Welcome, nice to meet you, Catherine von Fürstenberg-Dussmann, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, herzlich willkommen nochmal.
Ja, it's great. Schön, hier zu sein mit ihrem Hund Ellie.
Ja.
Sie sitzt in der Sonne.
Ja, das stimmt. Neben sie hat mir. Sie hat die Augen geschlossen. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf diese Sendung gefragt, was muss das für ein Gefühl sein, wenn man weiß, irgendwann wird die eigene Lebensgeschichte wahrscheinlich verfilmt. Das wird so kommen. Es wird so kommen.
Oh, ich habe nie daran gedacht. Ich war früher Schauspieler.
Also Sie sind Gott sei Dank fit genug, dass Sie nicht Gefahr laufen, dass Lindsay Lohan eine Rolle spielen würde oder so. Gar nicht, es ist noch ein bisschen hin. Aber eines Tages wird es bestimmt soweit sein.
Oh, ich habe nicht so ein Ego, ich bin nicht so wichtig, wirklich. Also da glaube ich nicht. Also, aber ich finde, das ist von Frieda Springer vielleicht schon. Gestern Abend habe ich dieses Party besucht. Und ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt von dieses Kabarett, was die gemacht haben über Axel Springers Leben. Es war so bewegend. Also so ein Mensch, ja,
ja,
aber nicht ich.
Ich glaube auch nicht, dass man unbedingt ein Held sein muss oder ein Medienzar oder so. Und auch Sie müssen sich nicht verstecken. Was vielen Leuten nämlich, glaube ich, gar nicht bewusst ist und auch mir nicht bewusst war, Sie sind eine der mächtigsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Also als ich jetzt gedacht habe, ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen vor ein paar Monaten und dachte, oh, das war sehr interessant, super. Und bin erst langsam dahinter gekommen, dass Dussmann mehr ist als das Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße. Und ich gebe mir auch wirklich Mühe, ich möchte keine Werbung machen für das Unternehmen, während wir jetzt hier mit Ihnen sprechen oder ich mit Ihnen spreche. Aber tatsächlich ist es ein riesengroßes Dienstleistungsunternehmen, drei Kerngeschäfte. Es gibt Dienstleistungen im Inland, dann internationale Dienstleistungen und 116 Pflegeheime für Senioren.
Ja. Und jetzt haben wir Kindergärten.
Ja. Mhm. Und es sind in 23 Ländern.
Wir haben alles um die Menschen rum. Das heißt, wenn wir Facility Management machen, dann machen wir alles um das Gebäude. Also alles, was man denken kann. Wir haben über 70 Dienstleistungen, was wir machen. Von Pfortendienst bis Schutz, Kochen, Gärtnerei. Wir machen alles möglich, was man denken kann um ein Gebäude. Und wir denken immer was Neues aus. Das ist schön. Mhm. Und dann haben wir Altenpflege und dann jetzt mein Baby, die Kindergärten. Und ich bin sehr stolz auf sie. Wirklich wahr.
Da sprechen wir auch gleich noch drüber, über diese Kulturkindergärten. Wir mussten nur einfach, oder mir liegt daran, dass ich dem Hörer auch erstmal klar mache, wer hier eigentlich sitzt, ja. Also wie ihr Leben eigentlich aussieht, wenn man sagt, Sie leiten jetzt diesen Konzern, geht es nicht darum, dass Sie überlegen, wie viel englischsprachige Bücher Sie ins Sortiment aufnehmen, sondern
50.000.
Okay, gut.
Ist der
aber
größte.
Es geht auch noch um viele andere Bereiche, meine ich einfach. Das ist Ihr Unternehmen macht einen Umsatz jährlich von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Über den Gewinn ist nicht so viel zu lesen, das werden Sie besser wissen, das interessiert mich jetzt auch eigentlich gar nicht. Aber es ist ein unglaubliches Volumen. Und wenn man sich dann Ihre Geschichte ansieht, The Little Girl aus Missouri, das jetzt dieses Unternehmen leitet, es geht nicht um Angeben und es geht auch nicht darum, dass ich Sie glorifizieren möchte, sondern es ist eine interessante, außergewöhnliche Geschichte.
Well, also Sie können sagen, little girl aus Missouri, aber ich komme von einer ganz tolle Familie und ich war Debutant, also, you know, I'm a Southern girl. Da war ein großer Debutantball, wenn ich 20 war und, you know, solche Dinge. Also, ja, ich komme von einer Familie, die sehr interessant ist. Und,
die von Fürstenberg sind 1847 ausgewandert.
Ja, aber mein Vater heißt Huger und meine Mutter heißt von Fürstenberg. Und wenn ich ein Schauspielerin war, mein Vater hat gesagt, over my dead body. Ja, der war ein Southern Gentleman, Rechtsanwalt für die katholische Kirche unter anderem, sehr konservativ. Und er sagt, das geht nicht. Und meine Mutter sagt, well, nimm meinen Namen. Und sie war von Fürstenberg-Familie. Mhm. Und so habe ich Papi gefragt, geht das? Und er sagt, wenn es sein muss. Oder du hörst auf und komm zu Hause, kein Schauspiel. So, no, ich habe studiert, alles. So, ich bin in the court gegangen, habe ich mein Mutters Name genommen. Deswegen, Leute sagen immer, aber ich finde sie nicht in der Duda oder wie heißt dieses Wort? Und ich sage, well, also mein Name ist Catherine Huger.
Huger, okay. Mhm. Und Catherine Huger hat einen Song mitgebracht von Nina Simone, Trouble in Mind.
Ja.
Und wofür steht dieses Lied?
Trouble in Mind. Das ist, ich bin von der South und Nina auch. Und ich bin von St. Louis, wo alle dieses Blues kommt von St. Louis.
Miles Davis, Chuck Berry, Josephine Baker.
You know it. Ich bin mit Blues aufgewachsen. Und das ist ein Teil von wer ich bin. Und Nina Simone, wenn sie singt das, es spricht für mein Leben im Moment, weil ich habe einen sehr kranken Mann. Und das gibt mir die Blues, weil ich liebe ihn so sehr. Und so, ich singe die Blues selber. Und dieses Lied spricht mir wirklich an.
Catherine von Fürstenberg-Dussmann ist heute hier zu Gast. Sie kamen zur Welt als fünftes von 7 Geschwistern.
Yes.
Da muss man auf sich aufmerksam machen.
Ja, Middle-Child-Syndrome.
Middle-Child-Syndrome.
Und Middle-Kid-Syndrome ist, dass man muss wirklich immer zeigen, ich bin da, Mama, ich bin da, Papa.
Sie waren aber trotzdem irgendwie Daddy's Girl. Wie haben Sie das geschafft?
Ah, well, weil der hat 3 Söhne in der Reihe gehabt und dann war der absolut froh, wenn, you know, eine Frau wieder in der Familie zu haben und das, und ich war auch süß, muss ich sagen. Ich schaute aus wie Shirley Temple und ja, so ging das.
Daddy war gut zu Ihnen, aber Daddy war ein strenger Vater. Sie haben mir eben schon gesagt, er war Rechtsanwalt für die katholische Kirche. Und es herrschten schon sehr strenge Regeln, auch wenn es zum Beispiel ans Essen ging.
Ja, oh, Sie wissen viel. Ja, bei uns, alles, was wir gegessen haben, war auf unser Land erzogen. Also wir haben viele Leute, die dort gearbeitet haben. Und wir haben alle unsere eigene Herde von Rinder und die Hühner und alles. Und dann haben wir das Brot, das Butter, alles, was auf dem Tisch kam, war von unser Haus. Und einmal hat mein Vater versucht, Wein zu machen. Das war so schrecklich. Und ja, also der hat aufgehört mit das. Aber wir haben alle Wein bekommen am Abendessen. Ab 3 Jahre alt haben wir Wein bekommen. Mhm. Und keine von uns ist Alkoholiker geworden.
Warum hat er ihnen Wein gegeben?
Vielleicht wollten die ihre Ruhe abends. Mit 7 Kindern im Haus, also bitteschön. Und jeder hat einen Hund und jeder hat eine Katze und jeder hat ein Pferd gehabt. Das war ein bisschen crazy
das
bei uns.
Das war eine Riesen-Ranch. Aber zum Essen mussten sie, die Mädchen durften keine Hosen tragen?
Nein, wir haben alle Kleider gehabt und mein Bruder Krawatte und Anzug. Und wenn die Freunde haben über Nacht, dann waren all diesen crazy Krawatten in einem Schrank, ja. Und die haben immer versucht, you know, the Mickey Mouse Tie zu finden, you know, so meinen Vater zu ärgern. Und inzwischen die Gänge hat mein Vater, der hat eine wunderschöne Stimme. Und er hat dann gelesen von die Classics, you know, Kipling und solche, so, oder Wind in the Willows, wenn wir klein waren, und solche Bücher.
Haben Sie dann alle zusammengesessen? Also haben Sie dann.
Wir mussten alle die Boys auf eine Seite. Der Älteste bis der Jüngste und die Mädels, die vier Mädels auf der anderen Seite bis die Kleinste. Und dann zwischen die Gänge haben wir, mein Vater hat gelesen zu uns. Und dann während des Essen, wenn eine irgendein Wort missbraucht hatte, zum Beispiel, can I have a piece of cake, Mama? Dann mein Vater sagt, was? Es ist may I have a piece of cake. Nicht kann ich oder darf ich. Also das, ich habe gerade ein Prozess gewonnen und, über das Unterschied. Und dann muss man holen, the Webster Dictionary saß immer der Wortbuch neben ihm. Und dann muss man dann dieses Wort, dann der lateinische Wurzel oder der griechische Wurzel, und dann muss man lesen, was das heißt. Weil der Wort war sehr wichtig bei uns.
Das ist ja nicht verkehrt. Ein Tiger Daddy war das also ein bisschen.
Aber der liebe Papa.
Wenn man ihn so nehmen musste wahrscheinlich. Wenn Ihre Eltern weggefahren sind, dann haben Sie zu einer List gegriffen, denn Sie hatten keinen Fernseher zu Hause.
Oh, im Sommer, wenn die weg waren. Im Winter, wenn die weg waren, dann musste ich zu den Nonnen, weil ich war bei den Les Dames de Sacré-Cœur. Und da musste ich schlafen dort. Und dann, die haben mich immer geweckt mit heiligem Wasser ins Gesicht. Das war schrecklich. Oh mein Gott. Und aber im Sommer, ja, wir haben alle unser Geld in einem Topf. Und dann meine älteste Schwester ist gegangen und hat ein Fernsehen dann gemietet. Und dann haben wir die Three Stooges und alles gesehen. Wir haben, das Ding war 24 Stunden an. Und dann, mein Vater hat das irgendwie, kamen die früher im Haus oder irgendwas, und er hat das entdeckt. Und er war so wütend. Und er hat gesagt, Papa, ich werde eine Schauspielerin sein. Und dann eines Tages musst du so ein Fernsehen kaufen, sodass du kannst mich sehen. Und so ist das passiert.
So ist es gekommen. Es klingt danach, als wären wirklich alle Geschwister in so einer, also ich habe jetzt gerade so die Whartons XXL vor meinem inneren Auge, als hätten sie tatsächlich alle ganz gut miteinander harmoniert.
Oh ja, es war toll. Ja, also weil wir viel Land haben. So, man war nicht in der anderen Menschen's Territorium.
Man konnte sich aus dem Weg gehen, ja, und fand dann auch wieder zusammen. Ja. Und haben Sie heute zu Ihren Geschwistern also noch so einen großen Draht? Also ist da so eine enge Verbindung?
Ja, doch.
Die meisten werden wahrscheinlich immer noch in Amerika leben, oder?
Ja, ich sehe sie kaum. Ja, also wenn ich Glück habe, dann bin ich in Missouri für Thanksgiving. Aber nur zwei Geschwister wohnen in Missouri, der Rest sind überall zerstreut. Und so, es ist traurig, aber wir haben bald noch keine Hochzeit in der Familie und dann werde ich die alle sehen. Das ist schön.
Nutzen Sie denn die modernen Medien, so Skype zum Beispiel?
Oh ja, nicht Skypies, weil ich möchte nicht Skype, weil dann weiß man genau, wie man ausschaut. Und ich bin wirklich... Oh no, das ist, ich möchte nicht mein Lippenstick anmachen, so ich kann Telefon sprechen.
Ich glaube, ich möchte gerne mal wissen, wie viele Herzinfarkte schon deswegen entstanden sind, weil man zufällig auf irgendeine Taste gekommen ist. Mir ging das neulich so, plötzlich war diese Kamera von meinem Monitor aktiviert. Ich dachte, wer ist denn der Mensch da? Oh Gott, das bin ja ich. In meiner Erschrockenheit sah ich, dass ich es bin. Das war nicht schön. Und deswegen kann ich genau verstehen, was Sie meinen. Man möchte so eigentlich irgendwie auch nicht.
Nee.
Gut, wir kommen zu Ihrem nächsten Lied. Das passt auch ganz gut. Edith Piaf, La Vie en Rose. In welche Zeit Ihres Lebens passt dieses Lied?
Immer.
Immer?
Das ist mein Lieblingslied. Es ist mein Lieblingslied. Ich habe es gesungen auf der Öffnung von unser Mur Vegetal.
So, und jetzt, meine Liebe, Sie haben vorhin gesagt, es kann sein, dass ich zwischendurch Antworten singe. Und ich habe gesagt, nur zu, Sie haben hier alle Freiheit der Welt. Und wenn Sie jetzt schon sagen, dass Sie La Vie en Rose gesungen haben auf einer Eröffnung, dann wissen Sie, was jetzt kommt.
Was?
Sie müssen es singen.
Aber Edith singt es viel besser.
Ja,
aber
Edith singt
ich
es
singe
danach.
Ein bisschen. Les yeux qui font, mais c'est le mien, à rire que se perce sa bouche. Voilà le portrait en retouche, de là mon cœur, j'appartiens.
À la chapeau.
Quand il me prend dans ses bras. Il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit de mon amour, l'amour de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Il porte bonheur. Et je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Dans ma vie, il me l'a dit, là j'irai pour ta vie. Et le cœur, j'ai perdu foi. Alors, je sens en moi le cœur qui va. Und so weiter.
Damit habe ich nicht gerechnet. Wirklich gut. Und jetzt Edith.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Unternehmerin Catherine von Fürstenberg-Dussmann. Und jetzt begeben wir uns weiter auf ihrem Lebensweg. Also Sie, falls Sie jetzt gerade erst eingeschaltet haben, haben Ihrem Vater gesagt, ich möchte Schauspielerin werden. Er hat gesagt, bist du wahnsinnig? Wahrscheinlich hat er...
Over my dead body.
Over my dead body. Mussten Sie ihn eigentlich auch mit Sir anreden?
Immer.
Oh, okay.
Sir.
Sir, gut. Sie haben einen Deal gemacht. Also haben Sie erst mal an der katholischen Uni studiert.
Mhm. Mit den Jesuiten. Mein Onkel war ein Jesuit.
Ah ja. Und englische Literatur, haben Sie sich das ausgesucht? Hatten Sie dazu Lust?
Ja. Wahrscheinlich, weil mein Vater hat so schön gelesen. Mhm. Irgendwie. Und habe ich auch Schauspielerei dort studiert. Und dann, mein Vater hat gesagt, wenn du die 4 Jahre magst, dann schicke ich dir, wo du willst.
Um Schauspielerin zu werden, ja.
Ja. Und so, dann bin ich nach London gegangen.
Nach London. In einer wilden Zeit.
Ja.
Für 2 Jahre, glaube ich, ne? Ungefähr.
Nee, nach einem Jahr bin ich gegangen, weil ich war auf einem Talkshow mit Barbara Walters. Die haben a Talkshow, heißt For Women Only, ja? Mhm. Und die haben mich genommen wahrscheinlich, weil ich habe Big Mouth. Ja, ich kann reden. Also mein Mann hat immer gesagt, der Papst sein Ohr weg. So, die haben mich genommen auf dieses Talkshow. Und da war dann Michael Caine und der hat und Sean Connery und Joan Plowright. Sie war damals verheiratet mit Sir Olivier, ja. Mhm. Und der war schwer krank damals. Und Kenneth Teilen, the famous critic. Und wir haben diskutiert, wie das ist, eine Amerikanerin zu sein in einem, you know, berühmte Schauspielschule da und. Und dann in die Pausen hat der Michael Caine immer mit mir gesprochen und gesagt, what are you doing in Schauspielerschule? Sie sollen sofort arbeiten. Ich sage, okay, wo soll ich gehen? Er sagt, nicht London. Sie sollen nach Amerika gehen. Sie sind so amerikanisch. Er sagt, ja, okay, New York oder L.A.? Und er sagt, Sie sollen in dem Film gehen. Und er sagt, schau den Monitor an. Sie schauen viel besser aus an dem Monitor als in Reality.
Sie?
Ja. Und dann hat er gesagt, die Kamera mag Sie. Und Sie haben Licht hinter Ihrem Haut. Gehen Sie nach L.A.? So ich sage, yes, sir. Und dann habe ich das gemacht. I dropped out und ich bin nach L.A. gegangen und dann war innerhalb 3 Wochen in einem Show und ich war auf der Bühne. in einem Show und ich habe die Comedy Role gespielt. Das war nicht die erste Rolle und da war lauter Talent Scouts da, die wollten die Hauptdarstellerin sehen und die haben mich genommen und ich war dann sofort in the Screen Actors Guild, which was
super.
Toll.
Das ist natürlich wirklich gut.
Yeah.
So, die Rollen kamen, Sie hatten Glück, es war warm, das kommt ja auch noch hinzu. Schön.
Ich brauchte nicht so, you know, bezahlen für meine Heizung. Ich sage, wenn ich arm bin, dann würde ich in einem warmen Klima arm sein.
Na, Sie hätten, glaube ich, Sie wären unterstützt worden von Ihren Eltern, oder?
Wenn es von meinem Papa, wäre. Ja, natürlich.
Wie kam es denn dann dazu, dass Sie... Oh, wir haben noch was unterschlagen. Ihr erster Beruf. Sie haben ja eigentlich, es geht jetzt nämlich um das Innendesign. Sie haben ja später auch als Innendesignerin oder jetzt in dieser Zeit parallel zur Schauspielerin. Ach, nur fürs Schlafzimmer?
Ja.
Ach.
Man muss spezialisieren. Und ich habe gesagt, okay, nur für Spaß. Weil ich habe einen Traum gehabt. Mein Vater ist gerade gestorben in der Zeit, 77. Und ich habe ihn gesehen in meinem Traum. Und er brachte mich eine komische Kissen. Und er sagt, das ist der Dream Pillow. Und dann hat er das geöffnet. Und da war so ein großes, langes Viereck. Und es hat so geduftet. Und dann, ich wagte auf und habe ich geskizzt ganz schnell in einem Buch neben meinem Bett. Mhm. Und den nächsten Morgen war ich wie in einem Trance. Ich bin rausgegangen, habe ich den Stoff gefunden, kam ich zu Hause, habe ich das innerhalb 2 Stunden genäht. Und habe ich das dann, man rollt das und wenn man das öffnet, man macht das zwischen die Bettwäsche und die ganze Bettwäsche riecht so gut nachts. Und dann, oder wenn man reißt, man macht das in die Kissen dann nachts vorher und dann alles duftet so gut. Oder man rollt das und hat das hinter dem Kopf. Oder? Und so habe ich das Ding dann gebracht, so ein ganz berühmter Laden in Beverly Hills, nicht weit von wo mein Apartment war. Und die haben es sofort genommen. Und ich habe gesagt, wir schicken das zu Ethel Kennedy. Ethel Kennedy, the Kennedys.
Ethel.
Das ist die Schwester von JFK. Weil sie sucht ein Geschenk im Moment für ein Hausgift, ja?
Ja.
So, wir schicken das zu ihr. Und Ethel Kennedy war so excited about this, weil ich habe in Französisch dann immer so genäht, so Sprüche wie Rêve de moi oder Je t'aime oder je t'adore, comme ça, you know. Und so, sie hat gesagt, ich möchte 10 Stück haben. Und das fing an so. Dann habe ich so viel, dass ich musste Leute holen, wer arbeiten für mich. Und so ging das los, ja. Ja.
Also im Grunde, Ihr Mann hat ja ähnlich klein angefangen. Wir erzählen die Geschichte.
Ja.
Wir kommen da später zu. Da haben sich 2 Unternehmer gefunden. Also es ist natürlich ein schönes Gefühl, aus so einer Idee heraus so selbstständig zu werden, kann ich mir vorstellen.
Ja, es war toll.
Ich weiß es nicht. Sie haben auch für Leute wie Natalie Wood oder Barbara Streisand.
Ich habe ihr Schlafzimmer zu Hause. Ja,
Sie wissen, wie das Schlafzimmer von Barbara Streisand aussieht.
Well,
ja, jetzt
ich habe das gemacht in Porto. In diese, damals, sie hat es bestimmt geändert, so diese kleine pink Herzen von Porto. Die Porto, Haus Porto, Marc Porto.
Kenne ich
in
nicht.
In Paris. Und ich habe von diesen Stoffen die Wände und in das Bett und alles so mit dem gemacht.
Mit Rosa. Ja. Und Ihr erster Job, da wollte ich nämlich drauf hinaus, Sie haben nämlich schon relativ früh angefangen zu designen. Mit 12 haben Sie Hüte entworfen.
Ja, genau, und verkauft, ja.
Für einen guten Zweck. Es gibt dieses Women's Exchange, gibt es das?
Das
gibt es auch, glaube ich, noch.
Gibt es
ne?
immer noch. Und ich habe das gemacht, weil ich habe immer so ein Druck in mich, kreativ zu machen und dann bezahlt zu werden für das. Weil ich wollte mein Vater zeigen, ich kann sowas. Mhm. Ja, ich bin Middle Kid. Ich bin hier, ja. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich Ohrringe gemacht und alles war das Swinging 60s und das war alles sehr Mode, you know. Mud, haben die gesagt. Ja, es ging.
Melody Gardot haben sie mitgebracht.
I'm her.
Just a fool who likes to fall.
Yes, wonderful song.
Einmal spielen oder möchten Sie noch was dazu sagen?
Ich sage, dass Melody Gardot, sie schreibt alle ihre eigene Musik und sie spielt auch dazu. Und ich finde, sie ist ein riesiges Talent und ihre Stimme ist so beruhigend. Und ich mag auch, wenn sie machen ein CD, wo kein Lied ist wild. Und man weiß, wenn man das anmacht, dann wird man beruhigt die ganze Zeit, wenn dieses CD spielt. Und so ist diese.
was I to know that this was always only just a little game to you?
Melody Gardot, I'm just a fool who likes to fall, mitgebracht von Catherine von Fürstenberg Dussmann. Wir schreiben das Jahr 1980. Es ist St. Patrick's Day. Sie sind mit Freunden in einem Pub, glaube ich sogar.
Ja.
Ganz traditionell an diesem Tag. Und irgendeinem von ihnen passiert ein Missgeschick. Irgendjemand hat
Was passiert ist, ich bin gegangen dort, weil meine beste Freundin war Irre. Sie waren von Irland. Und ihre Schwester war in Town von New York und sie wollten zu einem St. Patrick's Day Pub Party gehen. Mhm. Ich sage, ich bin nicht Irre, ich bin nicht ein Tropf. Ich habe viel verschiedene Bluts, aber das ist nicht eine davon. Aber the luck of the Irish is with you, komm. So, wir sind gegangen und das war so zwei City Blocks von meiner Wohnung in Beverly Hills. Und da habe ich meinen deutschen Boyfriend angerufen. Ich habe einen deutschen Boyfriend von München gehabt damals.
Sie haben ein Beuteschema, kann man das sagen?
I had a boyfriend.
Beuteschema. Die deutschen Männer haben ihnen einfach schon immer gefallen, das kann man so sagen.
Na ja, die sind schön. So, ich habe einen deutschen Boyfriend gehabt und ich habe ihm angerufen. Ich sage, hey Jörg, also du kannst denn mich retten von this situation, weil das sind, you know, jeder weiß, dass in einem Bar gibt es 10 Männer und eine Frau, ja. Und please, also komm. Und er sagt, ich arbeite bis 11:30. Ich sage, dann komm 11. So ich sage, okay. So ich ging und da waren so tatsächlich 10 Männer für eine Frau und die wollten alle einen Trink spenden und meine Freundinnen, die saßen am Klavier und haben gesungen und so. Und dann plötzlich kam eine Frau mit rotes Haar und ein grünes so Krone auf ihr Kopf. Mhm. Und sie sagt, sind Sie die Prinzessin Catherine von Fürstenberg? Ich sage, ich bin keine Prinzessin, ich bin eine Amerikanerin, ja. Aber mein Name ist Doc, was Sie sagen. Ja, Sie sind die Designerin. Ich sage, ich würde lieber, dass Sie sagen, ich bin die Schauspielerin. Nein, Sie sind die Designerin. Ich sage, okay, ja. Und so, sie sagt, kommen Sie mit mir. Wir sind auf der anderen Seite. Sie sollen kennenlernen. Mein Manns Cousin von Deutschland, der ist hier und wir zelebrieren, weil ich bin Ihre. Ich sage, und da habe ich meine Uhr angeschaut. Und das war eine Minute vor Mitternacht.
Oh.
Und ich war böse mit Jörg, ja. So, ich sage, okay, ich zeige ihm, ja. Dann ging ich auf der anderen Seite und da war so eine Sperre, also man sieht nicht in der Esszimmer von der Bar, ja. Und dann, der hat mich nicht gefunden, ja. Und sie geht dann weg und war lange weg. Und da saß ich dann mit Herr Dussmann und der konnte fast kein Englisch sprechen und ich konnte fast kein Deutsch sprechen. So wir haben irgendwie, you know, in so fast Lateinisch gesprochen. Und dann kam diese Frau zurück und sie saß darunter und dann kam der Mann, wer wirft Leute raus? Der Bouncer. Und er sagt, alle von dieses Tisch raus. Ich sag, oh Gott, ich kenne diese Leute nicht. Was ist da los? Und mein Mann, dieser kleine deutsche Mann, der sagte, es tut mir leid, wir gehen nirgendwo. Ja, wir sitzen hier und feiern. Ich habe gerade bestellt und wir essen unser Abendessen und dann, wenn wir fertig sind, dann gehen wir. Und dann war Ruhe. Es war Ruhe. Und da kam ein Mann, der war tatsächlich nass. Ja, sie hat das gemacht. Und die Frau sagt, ich nicht. Und mein Mann sagt, okay, lassen Sie uns in Ruhe. Dann sind sie gegangen. Und dann habe ich gedacht, dieser Mann, der hat was. Also das hat mich, sofort habe ich diesen Mann gesehen dann.
Also das ist sehr souverän, er hat wirklich...
und der war klein, der hat irgendwie ein Selbstbewusstsein. Mhm. Und das ist sehr schön in einem Mann, ja.
Und irgendwie muss es so gekommen sein, dass er sie um vielleicht ihre Telefonnummer gebeten hat?
Die Cousine, also der Cousin, seine Frau, hat gesagt, oh, wir machen ein Party übermorgen und vielleicht können Sie kommen zu dem Party. Ich sage, oh, ich bring my French girlfriend mit.
Ja.
Ist das okay? Und sie sagt, ja, okay. Und dann war aber der nächste, aber dann an dem Abend, mein Mann dann ging Und ich ging in die Bar und wir alle waren am Singen. Und um 4 Uhr morgens habe ich gesagt, oh mein Gott, ich muss diesen Mann anrufen. Der ist von Deutschland und der kommt in unser Land. Und er muss denken, wir sind nicht gastfreundlich. Also ich habe ein paar getrunken natürlich. Also, oh, ich rufe ihm an und ich muss ihm sagen, es tut uns leid. Wir sind nicht alle so. Dann habe ich das getan. Und der sagt später, das war sehr clever. Du hast mich aufgeweckt und dann konnte ich nur an dich denken. Die Reste von der Nacht, ich konnte nicht schlafen. Und dann hat er mich angerufen den nächsten Tag und haben wir unser erstes Date gehabt.
Schön. Sie haben sich verliebt. Und dieses Deutsche, das zog sich ja, glaube ich, auch. Also Sie hatten Jörg, wie Sie gerade gesagt haben. Und hat Ihre Mutter eigentlich auch Deutsch mit Ihnen gesprochen? Oder?
Mein Vater konnte perfekt Deutsch. Und? Ja, meine Mutter konnte auch, aber mein Vater hat mehr Deutsch, weil der war auch von einer deutschen Familie. Und meine Mutters Familie war so lang in Amerika, mein Vaters Familie nicht so lang. Mhm. So der hat noch Deutsch gesprochen, ja.
Das nächste Lied, das Sie mitgebracht haben, kommt von Billie Holiday. Good Morning, Heartache.
Oh, yeah, what a lead. Huh.
Gehören Sie zu den Menschen, die sich gerne dem Herzschmerz hingegeben haben früher? So?
Oh, das ist nicht, wie dieses Lied ist. Dieses Lied ist so, wie mein Leben ist im Moment. Also ich wache auf und ich bin von Haus aus sehr freundlich und happy. Und dann erinnere ich mich, oh mein Gott. Mein Mann ist so krank und ich kann ihn nicht heilen. Mhm. Und dann ich habe ein Heartache. Das ist ein trauriges Lied für mich. Aber es hilft mir, wenn ich das singe, es hilft mir.
Ja. Also falls Sie jetzt gerade erst eingeschaltet haben oder den Anfang nicht mitbekommen haben, Peter Dussmann, das ist der Mann von Catherine von Fürstenberg-Dussmann, hat einen zweiten und einen sehr schweren Schlaganfall erlitten 2008. Mhm. Und Ihr Mann ist im Moment, er ist geistig, ist er fit, er ist da, sagen Sie. Mm-hmm. Aber er kann...
Er ist halb gelähmt, aber der gute Seite ist auch sehr steif jetzt. So, der kann nicht, der sitzt im Rollstuhl.
Er sitzt im Rollstuhl, er muss also sprechen. Rund um die Uhr betreut werden und er kann, ja oder nein, also
alles.
Er kann nicken und er kann es vielleicht auch sagen, aber das ist alles, was er kann momentan. Mm-hmm. Also, wir hören dieses Lied jetzt. Ein bisschen mit Ihren Ohren. Good morning, heartache, Billie Holiday.
Good morning, heartache, you old gloomy sight.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Catherine von Fürstenberg-Dussmann. Sie können diese Sendung wie auch die vergangenen Sendungen unkompliziert und kostenlos auch als Podcast hören. Sie gehen dazu am besten auf unsere Radio 1 Homepage oder Sie geben mal ein www.podcast.de und dann geben Sie die Hörbar Rust an oder einfach die Hörbar und dann sehen Sie mal, was Ihnen da zur Verfügung gestellt wird und dann können Sie sich die Sendungen anhören. So, zurück zu meinem Gast. Sie sind frisch verliebt in den deutschen Peter. In den souveränen, kleinen, aber doch sehr selbstbewussten Peter, der zu der Zeit aber auch schon ein selbstbewusster Geschäftsmann war. Also 1980 haben sie sich kennengelernt, 82 glaube ich geheiratet. Ne?
Ja, ja.
Das heißt, in der Zeit, ich glaube, er war auch da, um eine Firma zu kaufen, weiß ich gar nicht.
Ein Guard-Firma, ein Schutzfirma. Aber ich wusste nicht von ihm und damals konnte man nicht googeln.
Nee, und auch heute würden Sie es ja nicht machen, wie wir gerade gehört haben. Sie googeln ja ungern.
Nein, ich google sehr gern.
Ja?
Ich google all die Nachbarn.
Sie googeln die Nachbarn?
Ich möchte wissen, wer wohnt neben mir. Ich google alle Leute.
Okay, aber jetzt spielen wir mal durch. Sie googeln Ihre Nachbarn und da zieht jetzt ein neues Ehepaar ein. Und Sie finden, weil Sie so gerne googeln und weil Sie nachts nicht schlafen können und weil Sie gerade so gute Laune haben, plötzlich sehen Sie, dass dieser Nachbar zu den Leuten gehört, die sich auch gerne mal so eine Fetischmaske über den Kopf ziehen mit so einem Reißverschluss am Mund. Was machen Sie denn dann?
Ich verstehe nicht, was das ist. Aber ich habe keine Nachbarn in Friedrichstraße, ja. Ich meine in Malibu zum Beispiel. Also
ach
wir
so.
Wohnen in der Filmkolonie da.
Ja.
Und wir haben so Brad Pitt und solche Leute an unserer Straße. Und so habe ich die Liste von denen alle in der Hand genommen und habe gegoogelt jeder.
Okay.
Und in Frankreich google ich auch, ja.
In Frankreich wohnen Sie auch manchmal. Ach so, da wo Sie Ihren Mann besuchen, natürlich in Südfrankreich.
Ja, wir haben interessante Nachbarn, muss ich sagen.
Gut, aber was machen Sie denn, wenn Sie herausfinden, dass das ein komischer Nachbar ist? Sie können
ich
da nichts
hab
machen.
Ich habe schon komische.
Sie haben komische Nachbarn?
Hab ich. Da bin ich sehr vorsichtig.
Wann ist denn ein Nachbar ein komischer Nachbar?
Wenn die haben kein gutes Ruf auf der Google.
Na, man kann ja auch nicht, es stimmt ja auch nicht alles, was im Netz steht.
Ja, das stimmt. Aber man macht einen breiten Weg.
Sehen Sie, Sie sind Amerikanerin, das merkt man sofort, denn auch die Amerikaner sind ja auf die Idee gekommen, zum Beispiel auch, ernstes Thema, Sexualstraftäter öffentlich zu machen, wo die wohnen und so weiter. Würden Sie das tatsächlich auch
well,
hier in Deutschland?
Ich unterstütze mit unserer Firma, unserer Stiftung, wir unterstützen Stephanie Sue Gutenbergs Innocence in Danger, wir unterstützen sie. Und jetzt, dass ich Kindergärten habe, ich fühle mich sehr verantwortlich für my baby chickens, ja, my little Kuchen, ja. Und ich finde, das ist das schlimmste Ding, was man machen kann im Leben, ist ein Kind zu belästigen, ja. So, also in meinem Land, wir haben dieses Kelly's Law, weil die Eltern von einem Mädchen haben in Kalifornien das zu Law gemacht. Und ich finde es richtig. Ich finde es richtig, wenn sie irgendwie aus dem Gefängnis kommen, das heißt nicht, dass die jetzt heil sind. Sie können zum Psychologen gehen ihr ganzes Leben, aber das ist eine Krankheit, was die haben, und es ist unheilbar. So, es ist mein Recht als Mutter zu wissen, ob so eine in meinem Gegend ist. Das ist mein Recht, ja.
Dann gehen wir doch mal ganz kurz zu einem Ihrer Babys, zu diesen Kulturkindergärten. Mhm. Wir springen jetzt ein bisschen, aber wir können ja auch wieder zurückspringen.
Ja, vier Babys habe ich jetzt.
Vier?
Viel Babys.
Ach so, weil ich glaube, es sind jetzt in Berlin, glaube ich, zwei
ja,
Kindergärten.
Ja, und
ne?
Wir arbeiten an ein mehrere also Projekten. Es dauert eine Weile zwischen, wenn man anfängt und wenn man öffnet. Ja, also man braucht so eineinhalb Jahre. You know, so.
Von der Idee hin zur Umsetzung.
Ja, so ja. Wir haben ein paar in the pipeline, ja.
Ihre Idee ursprünglich war ja tatsächlich sogar ein 24-Hour-Kindergarten.
Ja, und das ist meine Idee. Immer also, noch.
Aber das wird wahrscheinlich in Deutschland nicht umsetzbar sein, oder?
Ja, also es liegt an der Kundin. Der Kunde, wenn der Kunde hat ein Krankenhaus und die sagen, oh, wir haben Doctors, wir arbeiten rund um die Uhr und die haben Kinder, die müssen dann ein bisschen extra bezahlen für das. Mhm. Aber wir sind bereit. Wir haben kleine Betten da. Und da gibt es ein Gesetz, und das ist ein gutes Gesetz, finde ich, ist, wenn die Eltern können ihr Baby nicht abholen bei 21 Uhr abends, denn das Baby muss bleiben in der Kita bis morgens um 6. So, und auch die gleiche Schwester muss da sein, wenn das Baby aufweckt, dass sie hat das gleiche Gesicht. So, wir haben das angeboten, aber bis jetzt hat keiner das angenommen. Aber wir sind sehr spät offen, you know, man kann bis 9
genau,
Uhr.
Das müssen wir erstmal überhaupt klären. Das sind, wenn Sie jetzt sagen, der Kunde, dann verhält es sich, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass Sie, dass Sie als Firma Dussmann eben auch diese Dienstleistung anbieten, dass Sie wenn ein Krankenhaus Ihr Kunde ist, dann machen Sie da unter Umständen das Catering, machen Sie die Reinigung, den Reinigungsservice.
Well, wir würden gern auch alles machen, aber
aber das
Dienstleistung
wären Bereiche, genau.
Reicht. Ja.
Gut. Und dann haben Sie auch die Möglichkeit, jetzt in Marzahn in diesem Fall, ist glaube ich der erste Kulturkindergarten gewesen, dass Sie dann dort auf dem Gelände oder in der Nähe eine alte Villa, glaube ich, renoviert haben. Und dort ist dieser erste Kulturkindergarten entstanden.
Genau.
Für dann wahrscheinlich die Kinder der dort arbeitenden Ärzte, Schwestern, Pfleger, Hausmeister.
Aber nicht nur. Also ein bisschen mehr als die Hälfte von den Kindern kommen von Marzahn.
Ach, das ist gut.
Und wir haben 12 Kinder, wir von Hartz-IV Familien kommen.
Und ich weiß, es gab, glaube ich, als diese Sache losging, schon 150 Bewerbungen. Die Leute sind da ganz scharf drauf, ihre Kinder hinzuschicken, weil es sich um ein besonderes pädagogisches Konzept handelt. Also es soll besonders individuell auf die Kinder und ihre Fähigkeiten eingegangen werden. Aber auch eine Zweisprachigkeit.
Zweisprachigkeit. Ein Drittel von unseren Erzieherinnen sind Native English Speakers. Und die sprechen dann den ganzen Tag Englisch mit den Babys. Und ich finde es so brillant von diesen Kindern. Die gehen auf ein Erzieherin und sprechen Deutsch mit ihr. und die wissen, aha, sie spricht diese andere Sprache. So sie gehen zu der anderen Frau und sprechen Englisch mit ihr.
Ach, okay.
Und die wissen das sofort. Mhm. Und dann haben wir auch ein ganz Schwerpunkt ist Kultur. So, wir haben sehr viel den ganzen Tag Kulturereignisse. Den ganzen Tag. Wir haben im Haus eine wunderschöne Bühne. Hm. Wir haben Unterricht für Theater und Singen und Tanzen. Wir haben ein Ballett. Jetzt heute habe ich gesagt, die müssen im Ballettbar, aber nicht so hoch. Wir müssen dann messen für ein dreijähriges Kind. Mhm. Wie hoch soll das sein? Ja, also wir haben auch Ausflüge für die älteren Kinder, so von 3 bis 6. Mein Mann hat so unterstützt die Kunstwelt hier, dass die wollen was zurückgeben. So ich darf überall hin und die helfen mir,
schön,
die Kinder eine schöne Zeit zu kriegen. Also und wir machen bei uns auch, dass Kunst wird normal für sie. Es wird nicht irgendwas Besonderes.
Nichts Elitäres, ja.
Das ist einfach das Leben.
Die Idee, die dahinter steckt, die würde ich mir gleich gerne nach dem nächsten Lied von Ihnen erzählen lassen. Sie haben Frank Sinatra mitgebracht, The Lady is a Tramp. Wenn Sie schon Michael Caine mal über den Weg gelaufen sind, dann ja vielleicht auch
Frank Sinatra. It's funny, ich war in New York neulich und ich habe ein iPod gekauft in the Apple Store. Kennen Sie den Apple Store da?
Ich war noch nie in New York.
Oh my God. vor dem Plaza Hotel da. Es gibt ein Glass Cube. Und es ist wunderschön. Und dann geht man unten in die Erde. So the Glass Cube ist ganz hoch, mhm, und es ist nichts. Und dann geht man unten und da ist dieses Laden. Es ist wunderschön.
Ach, Sie haben ja sogar Steve Jobs kennengelernt, fällt mir gerade ein.
Ja, ich habe ihn
früher
gekannt.
Also, als es losging.
Aber ja, das hier der Name Drop, okay? Weil ich will sagen nur, dass wenn man kauft ein iPad in Amerika, die wollen dann verschiedene Special Words haben, ja. So, die haben dann 2, 3 Special Words und so, die haben gesagt, who was your first celebrity that
so,
you met?
Um sich sozusagen zu
ein Word, ein paar Words.
Ja, okay, alles klar.
Und ich habe gesagt, Frank Sinatra. Und so war das. Also, der war mein first celebrity, das ich kennengelernt habe.
Hat er mit ihm geflirtet?
Nee, ich war wie ein Doktor für ihn. Der war sehr viel älter, der war meine Mutters Alter. Und und der hat meine Stimme gern gehabt. Und so, der hat gefunden für mich ein Ehepaar. Wir haben in Bel Air gewohnt. Und die haben mich dann unterrichtet. Aber ich musste selber bezahlen. Die waren $200 pro Stunde. Und damals, wow, das war in den 70er Jahren, ich habe nicht immer genug Geld für die Stunden jede Woche. Aber die haben mich sehr viel geholfen. Die waren ganz, ganz gut.
Frank Sinatra, The Lady is a Tramp.
She gets too hungry for dinner at 8.
Catherine von Fürstenberg-Dussmann ist heute hier zu Gast. Ich möchte gerne nochmal nachhaken, was die Idee dieser Kulturkindergärten angeht, denn ich glaube, dass tatsächlich auch die Diskussion um die Frauenquote in Unternehmen ein Grund für diese Idee gewesen sein könnte.
Genau, eine Antwort auf das. Das ist eine Antwort.
Sie halten nichts von der Quote.
Ja, ich weiß, ich mag keine Freundinnen, wenn ich das sage. And I love ladies. Ich bin eine ganz große Fan und Forderer von uns Frauen. Aber ich finde, als Entrepreneur.
Als Unternehmer also.
Ja, und Unternehmer ist das unternehmerfeindlich, wenn man muss. Wenn da gibt es ein Gesetz und das Gesetz sagt, 40% von ihrem Management muss Frau sein, dann muss ich von meinem 5 Vorstände 2 rausschmeißen, weil die Hosen tragen. That's reverse discrimination. And I'm not for discrimination. Discrimination is terrible in all forms. Ja? Und ich würde das nie machen. Ich habe die 5 Männer und die sind gut. Und wenn eine krank wird und fällt aus oder hat einen Motorcycle-Accident, die alle fahren Motorcycle, alle meine Vorstellungen, ich weiß nicht warum. Aber wenn eine so sich kaputt macht mit seinem Motorrad, dann suche ich einen Mensch, einen neuen Mensch. Und wenn es nur Männer kommen für den Job, dann nehme ich wieder einen Mann. Es kommt drauf an, wer da ist in dem Moment.
Und wer qualifiziert ist. So.
Ja, aber da gibt es nicht genug Frauen im Moment.
So, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt.
Ja.
Diese Quote soll ja erstens helfen, die Bedingungen erstmal gleich zu machen. Denn wir alle wissen, dass es nicht dieselben Startbedingungen für Männer und Frauen in bestimmten Bereichen gibt. Die Frauen haben extrem aufgeholt. Ob Frauen die besseren Menschen sind, das mögen andere beurteilen. Gar nicht. Es gibt gute und schlechte Frauen in allen Jobs, wie es auch gute und schlechte Männer gibt.
Ja.
Männer haben andere Netzwerke und haben sich einfach an eine andere Machtstruktur sicherlich gewöhnt. Auch Frauen können als Chefs enttäuschen. Ja. Aber gut wäre es erstmal, die Erfahrung machen zu können, wie es ist, unter einer Frau als Chef zu arbeiten.
Ja.
Und was Frauen davon abhält, so weit zu kommen, ist eben oft auch gar nicht mal die Familienfrage, sondern die Kinderfrage.
Die Kinderfrage. Es sind zwei Fragen für die deutsche Frauen. Die haben zu wenig Mut, finde ich. Man muss mit Charme und mit Intelligenz nach oben kommen. Nicht nur mit Ellenbogen. Ja? Und man darf nicht versuchen, ein Mann zu sein. Weil das ist der falsche Weg, finde ich. Das ist persönlich, was ich denke. Okay, so. Wenn man hat eine Frau, wer wirklich ist zu Hause, weil sie 2, 3 Kinder hat und kann nicht aus dem Haus kommen. Wir haben gedacht in unserer Firma, okay, wir ermöglichen, dass die Frau kann alles haben. Deswegen mag ich Betriebskindergarten. So, in der Betrieb, wo das Kindergarten steht, die Frauen können ihr Babys ab 8 Wochen dahin bringen. Die können stillen.
Ab 6 Uhr morgens auch, ja.
5 Uhr können die kommen.
Schon, ja.
Also, und die können stillen, ja. Die können immer Baby besuchen. Immer. Vater auch. Es ist okay. Aber die haben auch kein Schuldgefühl. Weil das muss ein Schuldgefühl sein. Ja, ich habe ein 8 Wochen altes Kind und dann gehe ich wieder in die Arbeit. Also, denn das Kind ist gut aufgehoben und lernt was. Wir sind nicht nur Babysitters bei uns, ja. Und so, ich habe gedacht, wir ermöglichen, dass die Frau weiter arbeitet und nicht wegkommt von dieses Leiter. You know, man klettert den Leiter hoch und man bleibt dran und dann hat man eine bessere Chance, nach oben zu kommen. Und ich denke, jetzt ist der Welt so weit, dass Frauen haben die Chancen. Die müssen sie nur nehmen. Das finde ich. Und ein Quote ist ungut, weil dann alle von uns Frauen, wir einen schönen Job haben, wir werden alle gehasst, weil die werden denken, ah, sie ist eine Quotenfrau. Das ist nicht fair. Und dann hat man the battle of the sexes, ja? Das ist nicht der Sinn der Sache. Wir müssen miteinander arbeiten.
Was ist dem noch hinzuzufügen? Whitney Houston, I Will Always Love You. Widmen Sie das Lied, es liegt auf der Hand, Ihrem Mann.
Es gibt mir Gänsehaut jedes Mal. Und Sie auch?
Und mir auch.
If I should stay.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Catherine von Fürstenberg-Dussmann und ich habe Ihnen Elvis Presley mitgebracht, Suspicious Minds.
Ah, goody. Ich habe gerade einen Hund von Nashville geholt.
Ah, okay, aber wir hören erstmal den
Song.
Und
mein Hund liebt Elvis. Elvis. Oh mein Gott, ja.
Gut, dann watch out, Dog. Elvis Presley, Suspicious Mind. Zu Gast ist heute Catherine von Fürstenberg-Dussmann. Ich war eine Hauskatze. Jetzt bin ich ein aufmerksamer Hund. Das ist Ihr Zitat. Sie waren an der Seite Ihres Mannes Peter. Glücklich, tolles Haus, Häuser, Reisen. Sie haben gebacken, gekocht, sahen schön aus. Und eigentlich war alles gut. Und dann kam es zum ersten Schlaganfall Ihres Mannes. Das war im Bauch,
99, ja.
Und die Ärzte haben Ihnen prognostiziert, zu 90% wird irgendetwas nachkommen. Ja. Da wird noch was passieren.
Ja.
War dieser erste Schlaganfall denn folgenlos? Also hat die Motorik alles in Ordnung? War alles in Ordnung?
Wenn man einen ersten Schlaganfall hat, das ist eine Warnung. Und man muss das wirklich wahrnehmen. Deswegen sind wir in eine MRT gegangen. Und dann haben sie gesehen, dass er hat Arteriosklerosis. Und dann hat er seine Diät total geändert und hat nur Fisch und Gemüse und Obst gegessen. Seitdem. Hm. Aber es war zu spät. Es war zu spät. Und dann hat er gewusst, dass irgendwas ist, weil sein Gedächtnis war nicht so gut für all diese Nummern und all diesen Dinge. Und so, der hat immer weniger gearbeitet, weil das hat sein Herz getroffen. Hm. Und so, ich war nicht überrascht, ihn zu finden, aber schockiert. Ja, und ich war so froh, dass er lebte noch. Weil der Doktor hat gesagt, er würde wahrscheinlich sterben innerhalb 2,5 bis 5 Jahren. Und er wusste das auch. Mhm. Und so, der hat angefangen, mich zu erzählen über die Firma.
Dazu muss man Ihren Mann kurz kennenlernen. Er hat 1963 in München sich mit einem Kredit von 2000 Mark bei der Sparkasse, glaube ich, hat er sein Unternehmen aufgebaut. Und damals gehört es ja noch zum guten Ton, da war es ganz klar, ein Mann hat eine Frau an seiner Seite und diese Frau, die kocht für ihn und bügelt.
Nein, das war mich nicht, so damals. Ich kam 1980 mal rum. Der hatte die erste Frau damals.
Nein, ich meine, das war die Idee ihres Mannes in den 70er Jahren. Ja. Da gehörte es dazu so, dass jeder Mann eine Frau hat, die bestimmte Arbeiten dann auch für ihn macht. Also die Rolle der Ehefrau war ja damals 50er, 60er, 70er Jahre.
Küche,
ganz
Kinder.
Klar, genau.
Ja.
Es gab aber diese Junggesellen, die eben keine Frau hatten. Und das war die Idee ihres Mannes,
ja,
dort Leute hinzuschicken, die Knöpfe annähen, die den Boden sauber machen, die, ja, Essen kochen und so,
genau,
weiter.
Ja.
Und das war eine super Idee, denn innerhalb kürzester Zeit hatte er 10 Mitarbeiter und, ja, nach 6 Jahren schon 1000 Mitarbeiter. Und, ja, so konnte er mehr, ja, und mehr Dienstleistungen anbieten und zu, ja, diesem unglaublich riesengroßen Konzern, mhm, wachsen. Es ist ja nach wie vor alles in der Hand ihres Mannes. Es sind ja keine Aktien oder sowas.
Nee, das wollte er nicht und das will ich auch nicht.
Okay, also diese starke Persönlichkeit, Peter Dussmann, ist dann natürlich, wenn er plötzlich angeschlagen wird, wenn er das Gefühl hat, er ist nicht mehr zu 100% in der Form, die er immer war. Er war wahrscheinlich auch sehr, in der er immer war. Sehr streng mit sich selbst, kann ich mir vorstellen. Mhm. Er hat sich aus dem operativen Geschäft mehr und mehr zurückgezogen und Sie einbezogen.
Nee, der blieb drin. Aber der war nicht mehr als eine Woche pro Monat in Berlin. Aber zu Hause hat er gut 8 Stunden gearbeitet. Weil er hat mit seinem Computer, mit seinem Telefon gearbeitet. Der war immer in seinem Büro und hat immer gearbeitet zu Hause. So, der war wirklich drin. Ja, und das war das Problem. Ich denke, weil der krank war, der hätte nicht so viel arbeiten sollen. Und man kann nicht sagen, dass er hat mich voran. No, der hat alles seine Arbeit auf der Couch gebracht. Und dann konnte ich sagen, was heißt das? Und die Nummern habe ich nicht verstanden, die Zahlen, diesen Kolumnen. Und wie heißt NE oder wie heißt DB1? Was ist das? Und er hat mir das alles erklärt.
Wie Vokabeln, also Sie haben sozusagen Wirtschaftsvokabeln gelernt.
Well, und was, so, ja, was dahinter steckt.
Was dahinter steckt. Mhm. Die Love Language kam abhanden in der Zeit, haben Sie mal gesagt.
Ja, also Englisch haben wir gesprochen miteinander, aber wenn wir Deutsch, mussten Deutsch sprechen für Business Talks, weil das ist für ihn, dann hat er einen anderen Ton. Wenn er Business gesprochen hat, dann hat er dieses deutsche Ton. Und wenn er mit mir auf Englisch war, das mir verspielt.
Haben Sie denn das Gefühl, dass er damals schon dachte, okay, wenn es mit mir mehr und mehr bergab geht, Catherine macht das, soll das machen?
Nein,
war das
hat
der
Plan? Hat er vielleicht nicht durchgedacht, weil man glaubt selber nicht, dass man von Fenster wegkommt. Ja. Ich denke, der hat gedacht, der konnte immer in den Hintergrund bleiben. Und wir gehen dann um der Welt rum und wir reisen immer. Und der hat wirklich das nicht durchgedacht. Der war getrennt in sich. Eine Seite wusste, der krank war. Und die andere Seite, man ist unsterblich, wenn man, you know, so ein Gründer ist. Mhm. Man denkt, na. Und der hat nie geglaubt, dass ich konnte das. Aber er wollte trotzdem, weil ich habe ihn immer gefragt, was heißt das, was heißt das? Weil ich wollte, irgendeine Idee kam in meinen Kopf, ich kann ihm helfen. Was heißt das? Was ist das? Und so, der hat es dann mir erklärt und so. Aber ich denke, der hatte nicht gedacht, dass ich das machen würde. Ich denke nicht, aber ich habe
Sie es denn gedacht? Also hätten Sie sich das zu dem damaligen Zeitpunkt denn zugetraut?
Ich habe das nicht gewünscht, weil ich habe gesehen, wie viel der arbeitet. Und ich habe gedacht, kann ich so hart arbeiten? Geht das bei mir?
Haben diese ganzen Zahlen Sie nicht eingeschüchtert? Also wenn ich lese 1,5 Milliarden Jahresumsatz,
dann... Well, dann liest man das gern.
So gesehen.
Das liest man gern.
So gesehen, gut. Aber auch die Verantwortung. Ich bewundere ja Menschen, die sich selbstständig machen, auch mit kleinen Betrieben. Innerhalb kürzester Zeit hat man dann meinetwegen 3 Angestellte und ist dann aber eben auch für die verantwortlich, also für sich selbst verantwortlich.
Ja, das ist der schwerste Teil, weil man liebt die Mitarbeiter inzwischen und man möchte da sein nächstes Jahr und man möchte, dass die Firma da ist für sie in 10 Jahren. Man möchte, dass sie entwickeln können und sie können höher kommen in die Firma. Man möchte das für sie. Und das ist nur möglich, wenn das in der Familie bleibt und das ist, you know, und das ist so geführt. Wenn jemand mich aufkaufen würde, dann würden die so ein paar tausend Leute ausschmeißen. Das geht nicht. Mhm. You know? Und so, ich bin verantwortlich für sie und ich nehme Verantwortung für die ganze Firma. Wenn das was schlecht ist, dann ist es auch meine Schuld.
Ja, ja gut, dem kann man jetzt nicht widersprechen. Es ist leider so, ja. Mhm. Gilbert Bécaud hören wir jetzt. L'important, c'est la rose. Einfach spielen?
Ja.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville.
Schön, dass Sie bei Radio 1 sind, in der Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und gerne auch als Podcast. Zu Gast ist heute Catherine von Fürstenberg-Dussmann. Und bevor es jetzt hier gleich im letzten Talk-Part weitergeht, möchte ich mich bedanken bei M. Sugimoto in der Kamigioka in 280 Yoshirogokosho in Japan. Denn er oder sie hat mir oder uns eine CD mit japanischen Songs gebrannt und hierher geschickt tatsächlich. Also lebt in Japan, hört das immer über Podcast. Toll, vielen Dank. Nun sind auch die Songs tatsächlich in japanischen Schriftzeichen. Aber das ist ja egal. Das ist ja egal. Musik ist ja eine universelle Sprache. Vielen Dank dafür. Die Musik hat uns erreicht und wir hören sie, sobald wir können. Und jetzt muss ich erstmal die Stimmung wieder so ein bisschen zurück, weil das passt eigentlich jetzt gar nicht. Denn ich möchte natürlich von Ihnen ganz kurz wissen,
La Pontoncelle Rose. Wir gehen von dort aus. Wir sprechen gut über Pflanzen.
Den vertikalen Garten. Den vertikalen Garten werden wir auf jeden Fall noch besprechen. Aber gönnen Sie mir bitte diese eine Frage noch. Die würde ich gerne von Ihnen beantwortet bekommen. Ihr Mann bekommt diesen zweiten Schlaganfall. Er wird ins künstliche Koma versetzt. 6 Wochen lang liegt er in der Charité. Das ist die Zeit, in der Sie, wenn Sie nicht dort sind und an seinem Bett sitzen, herumtigern und sich alles Wissen dieser Welt über dieses Unternehmen aneignen. Ja. Das muss ja so ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Und man braucht in der Zeit ja auch Menschen, denen man vertrauen kann. Also ich weiß, im Aufsichtsrat sitzen ein paar Leute, die ihr Mann da noch hingesetzt hat, denen sie auch sehr vertrauen.
Da war nur der Clement damals.
Ja, immerhin.
Ja, der ist wunderbar.
Der ehemalige Wirtschaftsminister, ja.
Und dann der Herr Dohr. Und so, ich habe nur 2 gehabt damals. Und so, ich habe mit Herr Clement dann befreundet, you know, und ich habe von ihm sehr viel Fragen und gelernt. Und dann habe ich geholt der Giuseppe Vita rein, der ist ein alter Familienfreund. Und dann seit inzwischen, der ist mein Mentor geworden. Und jetzt musste der ausscheiden, also letzte Woche von meinem Stiftungsrat, weil jetzt wird der Chef von Unicredito.
Aha, gut.
Ich habe ihn nicht mehr. So, ich musste wirklich von diesen klugen Köpfen wie ein Schwamm saugen, Information, also, Und ich habe dann die Harvard Business Review gelesen, und da habe ich all die Business Shows geschaut und früher habe ich Liebesfilme geschaut. Also ich habe voll gedreht und jetzt, das interessiert mich alles. Ich liebe das jetzt.
Es macht
jetzt.
Ihnen Spaß, ich wollte gerade sagen, man merkt, dass es Ihnen Spaß macht.
Ja.
Und dass vielleicht ja auch der Blick, von außen kann man nicht sagen, Sie waren ja schon immer mehr oder weniger involviert, aber es kann ja auch wirklich sein, dass dieser Blick von halb außen gut ist für ein Unternehmen. Dass Sie eben auch ein bisschen als Konsumentin, als Betrachterin, als Leserin, Hörerin, Zuschauerin und als jemand, der in einer Kantine ist, zum Beispiel, ganz anders die Dinge beurteilt oder auf ganz andere Ideen kommt.
Well, ich war 30 Jahren, habe ich nur geschaut, wie dieses Firma evolvierte. Und mein Mann hat diese brillante Ideen. Also einen Morgen steht er auf und sagt, ich mag ein Kulturkaufhaus. Ich sage, was ist das? Das sagt, wir sprechen über das, was das wird. Ich sage, oh Peter, das klingt so gut. Kulturkaufhaus, ich mag das. Das ist toll. Und dann haben wir so tagelang gesprochen, was soll drin kommen in ein Kulturkaufhaus. Aber das war ein von seinen Ideen. Also der ist brillant.
Aber eine Ihrer Ideen zum Beispiel, und jetzt haben wir den richtigen Bogen, ist dieser vertikale Garten, der, glaube ich, im Januar eingeweiht wurde, von einem Franzosen entworfen.
Ja, Patrick Blanc. Patrick Blanc ist ein Charakter, der hat grünes Haar. Ich liebe ihn. Und er wohnt in Paris und der hat diesen Vertical Gardens, also der hat 250 ungefähr von denen weltweit, aber das ist der größte Indoor Vertical Garden und die erste mit Wasserfälle. Und wir haben das da gesetzt, weil wir haben entschieden in unserer Firma, der Vorstand und unser Pressesprecher und seinen Leuten, wir haben alle gesagt, wir wollen nachhaltig nach außen sein. Nicht nur in der Firma. Wir wollen ein Zeichen haben, dass wir arbeiten auf unsere persönliche Nachhaltigkeit. Mhm. Und dann haben wir dieses riesengroße Kunstwerk. Wer lebt und mag die Luft so schön in das ganze Haus? Und das ist nur ein Symbol. Aber das ist für uns so schön, wenn wir dort arbeiten. Und manche Büros haben nur Wände mit Pflanzen drin.
Ja. Und es gibt keine Erde, das fand ich so faszinierend.
Keine Erde.
Also es gibt unten ein Wasserbassin, da schwimmen, glaube ich, auch Fische drin.
Ja, wir haben sie gerade rausgenommen, weil wir müssen spielen mit der pH, weil wir haben Futter für die Pflanzen in dem Wasser.
Das ist toll, was Sie spielen mit dem pH. Ich denke, was meinen Sie?
Der pH ist, was ist in
der pH-Wert, ja, na klar, den muss man erstmal...
Ja, es ist zu viel plötzlich und so. Wir müssen irgendwie spielen mit das, wie wir könnten die Pflanzen futtern und die Fische im Leben halten.
So
alles auf einmal.
Ihr gedacht war es ja, glaube ich, dass sich das eine so symbiotisch oder synergetisch...
Ja, und ich hole Vögel bald, so Singvögel, die werden dann in der Wand wohnen. Frei.
Und wie geht das, dass es da keine Erde gibt? Also wie halten sich diese Pflanzen?
Der Patrick hat einen Filz entwickelt. Und das Filz ist 2,5 Zentimeter dick. Und erst kommt ein Filzwand und dann kommen diese kleine Wasserröhre und dann noch ein Filzwand und dann noch ein Filzwand, wo der Gärtner schneidet mit einem Messer und dann nimmt die Pflanze, schüttelt die Erde weg und steckt es einfach rein, basta, und das Ding wächst.
Filz oder Fels?
Filz. Das ist Fels.
Also
Filz.
Stein. Also
no, Filz.
Filz, doch Filz.
Filz.
Okay.
Stoff. Oh mein Deutsch.
Nein,
also
nein.
Stoff.
Okay, Stoff, alles da. Weil es sind ja im Grunde Pflanzen, die sonst an Felswänden wachsen.
Oh, ja, ja.
Und deswegen war ich jetzt etwas irritiert.
No, Filz.
Okay.
Filz.
Es geht um
Filz.
Filz. Alles klar. Ja. Und das kann man, ja... Aufmerksamer Radio 1-Hörer, es geht mir wirklich nicht darum, Sie in dieses Kulturkaufhaus zu treiben. Wir sind neutral hier, wirklich. Aber jetzt haben wir davon gesprochen. Man kann, wenn man reinkommt, kann das jeder sehen oder muss man sich da...
Jeder kann sehen, das ist in unserer Lobby von der Firma. So, wenn man geht zu Sphinx, zum Hatschepsut, Und hinter der Sphinx, der ganze Weg, es ist 18,9 Meter hoch, 15 Meter breit ist es. Und bald öffnen wir ein Restaurant da unten, heißt Ursprung. Mein Vater hat mir auch die Namen gegeben in einem Traum. Der kam zu mir, Katrin, Ursprung. So, wir nennen das Ursprung und wir haben nur Bio-Essen, also von den Bio-Bauern in Brandenburg in Berlin. Mhm. Wir werden die unterstützen und das werden wir dann haben.
So, wir sind am Ende dieser Sendung und können uns gar nicht mehr, das können Sie aber zu Hause, wenn Sie daran interessiert sind, weil es gibt ein ganz interessantes Detail, das in dieser Sendung keinen Platz mehr gefunden hat. Sie beliefern bald wahrscheinlich, Sie becatern die 5,7 Millionen, 7,5.
Wir machen ein Studium für die Araber, so dass wir könnten denen zeigen, wie man die Hajj-Pilgern versorgt mit Halal, ja, und ganz gesundes Essen, hygienisch gemacht. Und so, ich gehe dort bald, also in 2 Wochen bin ich da. Und ich kaufe ein Hijab und hoffentlich kann ich ein Pink-Hijab tragen, weil das für mich lieber als schwarz. Also ich hoffe, das geht.
Okay, alles klar. Jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit, um auf das letzte Lied hinzuweisen oder es zu erklären. Mendelssohn Bartholdy, Symphonie Nummer 3.
Ah ja.
Vivace non troppo.
Ja. Das ist die schottische Symphonie und wir haben Gustavo Dudamel, der ist der Rockstar von Dirigenten. Er ist von Venezuela, 31 Jahre alt. Sie werden viel in der Zukunft von dieser jungen Mann hören. Und er hat er kommt von einem Pavella. Und damals hat eine Gruppe gegeben ihm sein erstes Instrument. Und jetzt unterstützt er durch den Kaufhaus dieses Programm weiter, dass diese armen Kinder kriegen Instrumenten und Unterricht. Und der dann hat bei uns ein LP von dieser schottischen Symphonie bei Kaufhaus. Und all das Geld geht zu ihm in seinem Programm.
Ich danke Ihnen für die vergangenen 2 Stunden und auch Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Wollen Sie noch schnell Tschüss sagen? Die Musik läuft nämlich schon im Hintergrund.
Oh, okay. Es war schön, mit euch zu sprechen.
Bye, bye.
Radio 1. Hörbar Rust.